Zieht Bernie Sanders jetzt durch? Hat er überhaupt eine Chance gegen einen Trump? Und droht den Demokraten die grosse Spaltung? Herzlich willkommen zu Entscheidung 2020. Das ist der Media-Podcast zu den Wahlen in Amerika.
Thank you, New Hampshire. Let me take this opportunity to thank the people of New Hampshire for a great victory tonight.
Und mit diesem Jubel aus New Hampshire begrüsse ich Alan begrüßen, Alan Cassidy, US-Korrespondent für Tamedia. Alan, läuft es bei dir auch so gut wie für Bernie Sanders?
Mindestens so gut.
Ja, das freut mich zu hören. Und für Sanders muss man sagen, für den läuft es wirklich richtig gut. Bei der zweiten demokratischen Vorwahl in New Hampshire von dieser Woche hat er gewonnen. Vor Pete Buttigieg, wo ich sehr gerne seinen Namen sage, und vor der Amy Klobuchar. Es machen eigentlich nur Demokraten mit bei diesem Rennen mit schwierigen Namen. Du, Alan, in der Geschichte der Primaries, der Vorwahlen, hat es glaube ich noch nie jemanden gegeben, der in Iowa gewonnen hat und in New Hampshire, der bei den ersten Veranstaltungen, und der nachher nicht Nomination bekommen hat. Ist das jetzt für Bernie Sanders? Wird er der Nominierte?
Nein, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber er ist jetzt sicher der Favorit, das ist klar. Sein Sieg in New Hampshire war ja nicht überwältigend gewesen, muss man sagen. Er hat ja auch weniger Stimmen geholt als beim letzten Mal. Aber damals,
also
gegen Hillary Clinton. Aber eben dort hat es auch nur eigentlich zwei ernstzunehmende Kandidaten gegeben. Jetzt hat sich besonders bei den Moderaten das Feld halt recht zersplittert und er profitiert von dem.
Warum, sagen wir allen, warum tut Bernie Sanders so viele Demokraten auf sich vereinen momentan?
Der Sanders knüpft halt dort an, wo er schon immer gestanden ist. Er will einen tiefgreifenden politischen Wandel. Und das von BM an beim kaputten Gesundheitssystem, das muss man ja so sagen, das er quasi verstaatlichen will. Es geht aber auch um das Bildungssystem, das auch ein bisschen kaputt ist, das er demokratisieren will in dem Sinn, dass jeder soll kostenlos können studieren soll. Und es betrifft viele andere ähnliche Forderungen in Europa. Wäre all das jetzt nicht eine Revolution, oder? Aber in den USA halt schon.
Und das sind genau die gleichen Forderungen wie vor 4 Jahren. Kann man denn die Kampagne, die er geführt hat, vor 4 Jahren gegen Hillary Clinton, mit der heute vergleichen?
Die Kampagne vor 4 Jahren ist halt genau das, was er allen anderen Kandidaten voraussetzt. Oder? Er hat damals eine sehr schlagkräftige Organisation aufgebaut, die überall vertreten ist. Er sammelt rekordweise Kleinspenden und er versucht im Gegensatz zum letzten Mal auch viel stärker auch Schwarze und Latinos anzusprechen. Und auch nicht ganz unwichtig, halt, er ist etwas dazugekommen, diesmal Alexandria Ocasio-Cortez, der Star von der Linken, der überall für ihn Wahlkampf macht und mit ihrem jugendlichen Elan sicher auch ein bisschen davon ablenkt, dass der Bernie Sanders selber 78 ist und vor 5 Monaten noch einen Herzinfarkt hat. Also, und ich glaube, was man diesmal auch spürt, ist, dass seine Kampagne halt immer noch einen sehr starken so einen Bewegungscharakter hat. Das merkt man auch an seinen Anlässen.
Wie extrem sind seine Fans?
Ja, dass alle Sanders-Fans Fanatiker sind, das ist ein bisschen auch ein Mediennarrativ durch mich. Die Tatsache ist, dass seine Kampagne ganz viele junge Leute anzieht, aber auch Altlinke im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann halt eben auch so einen Typus von Leuten, wo man bei anderen Demokraten selten sieht, wenn man an die Anlässe geht. Also das sind Leute mit Arbeiterschuhen, Pickup-Trucks, viele frühere Veteranen. Und als ich in Iowa, New Hampshire war, ist mir halt schon aufgefallen, es gibt auch ganz viele sehr gewissenhafte demokratische Anhänger, die gehen vielleicht an so 3, 4 verschiedene Kandidatenveranstaltungen, schauen sich die Leute an, machen sich sehr viele Gedanken, wer jetzt die Beste könnte sein gegen einen Trump. Denn bei der Elizabeth Warren ist mir auch jemand aufgefallen, habe ich mit jemandem geredet, die hat wirklich eine Zedeli gehabt mit Vor- und Nachteil von den einzelnen Kandidaten. Sie nehmen das sehr ernst.
Wie man es halt macht.
Und das, wie man es halt macht. Und das ist halt beim Bernie ganz anders. Dort gehen Leute an, die tun nicht überlegen, vielleicht der, vielleicht die. Die gehen an und sagen, ich bin hier wegen Bernie Sanders. Entweder ich will ihn oder dann gar keinen.
Und das ist nicht ein bisschen verkürzt, wenn man sagt, Bernie Sanders gleich Emotion und alle anderen gleich Vernunft und Ration. Rationale Entscheid.
Doch, das wäre sehr verkürzt. Es gibt auch, gerade beim Buttigieg oder bei den Warren, gibt es wirklich auch sehr viele begeisterte, leidenschaftliche Leute und so. Aber ich glaube, eben bei diesen Leuten ist es mehr, zumindest mein Eindruck, habe ich es gesehen, das Abwägen zwischen verschiedenen Leuten und das quasi absolut ein bisschen. Entweder der Kandidat oder gar keiner, das erlebt man so nur beim Bernie.
Okay. Kommen wir los noch mal kurz in seine Siegesrede, die er in New Hampshire gehalten hat am Dienstag zu oben.
And what I can tell you with absolute certainty, and I know I speak for every one of the Democratic candidates, is that no matter who wins, and we certainly hope it's going to be us, we are going to unite together. We are going to unite together and defeat the most dangerous president in the modern history of this country. And the reason I believe we are going to win is that we have an unprecedented grassroots movement from coast to coast of millions of people.
Da sagt er, dass man gegen einen gefährlichen Präsidenten der amerikanischen Geschichte kann gewinnen kann, und zwar weil man, also er, eine Grassroots-Bewegung aufbaut und weil seine Kampagne über mehrere Generationen Leute erfasst. Was glaubst du, falls der Bernie Sanders tatsächlich der Nominierte wird von der Demokratischen Partei, hat er eine Chance gegen Donald Trump?
Bernie Sanders' Theorie geht halt ein bisschen so, oder? Im Gegensatz zu anderen Kandidaten legt er nicht so auf einen Fokus auf so Wechselwähler, auf die Leute, die vom Obama zum Trump gegangen sind. Seine Theorie ist, er baut eine ganz neue eigene Wählerkoalition auf, die quasi dadurch gönnt, dass sie halt möglichst viele Leute an die Urne bringt, die sonst nicht gehen wählen. Und wenn man sich anschaut, dass Nichtwähler, das sind nun mal die grösste Gruppe, viele junge Leute gehen nie wählen, auch Minderheiten, gerade bei den Latinos gehen viele nie wählen. Und in der Theorie kann das schon funktionieren. Mhm. Bei seiner Kampagne ist die Frage eher ein bisschen andere, ob sie nicht eben auch die demokratische Partei spalten, dass er das lagert. Er ist ja formell eigentlich nur halber Demokrat. Er ist das Leben lang, hat auch Politik gemacht als Unabhängiger, oft auch gegen Demokraten. Und viele von seinen Anhängern haben wirklich auch eine grosse Verachtung für die Partei, oder sie sehen sie irgendwie als neoliberales Werkzeug von Wall Street und so. Und in der Partei gibt es darum wieder viel gemäßigte, die Vorstellung von Bernie als Kandidat gegen Trump wirklich einen Albtraum finden. Nicht unbedingt einmal, weil er so links wäre, sondern weil sie einfach glauben, dass ein selbsternannter demokratischer Sozialist gegen Trump garantiert wird untergehen.
Okay, bleib mal kurz bei der Theorie, dass er unentdeckte Wählerschichten kann für sich gewinnen. Gibt es denn schon Anzeichen, dass das könnte funktionieren, auch konkret?
Also in Iowa war es so, dass die Wählerbeteiligung etwa gleich war wie letztes Mal und deutlich tiefer war als 2008. Also es war die Vorwahl, wo Barack Obama am Schluss gewonnen hat. Und in New Hampshire sind es jetzt nach den ersten so Zahlen, die man hat, wir nehmen das ja kurz nachher auf, sind es jetzt schon mehr Leute gewesen. Aber jetzt die überwältigende quasi Andrang an die Urne hat es jetzt noch nicht gegeben. Aber man muss auch sagen, es ist ein bisschen früh von der Beteiligung in der Vorwahl darauf zu schließen, was denn in der Hauptwahl im November wäre. Das ist historisch gesehen nicht das Gleiche.
Okay, kommen wir uns noch ganz kurz zu den anderen Kandidatinnen und Kandidaten widmen. Zum Beispiel der Amy Klobuchar, die Dritte geworden ist, auch Delegierte bekommen hat, und die hören es doch gut.
Donald Trumps worst nightmare is that the people in the middle, the people who have had enough of the name calling and the mudslinging, have someone to vote for in November.
Sie sagt, und das kann man lesen, wie man will, dass in einer Demokratie, dass es nicht unbedingt um die lauteste Stimme und um das grösste Bankkonto geht, sondern um Ideen. Es ist ja schon interessant, wenn man schaut, oder? Am Schluss haben in New Hampshire mehr Leute moderate Kandidaten gewählt als Bernie Sanders. Sie haben sich einfach aufgespalten zwischen den verschiedenen Kandidaten. Glaubst du, dass sich die Stimmen der Moderaten irgendwann wert auf einen Namen konzentrieren?
Das finde ich momentan wirklich schwierig zu sehen, wer das sein soll. Also der Pete Buttigieg, der ja sehr gut abgeschnitten hat, jetzt zweimal, und auch Amy Klobuchar, die sind bis jetzt zumindest bei wichtigen Gruppen von demokratischen Wählern, also vor allem bei den Afroamerikanern, auch bei den Latinos, tendenziell schwächer als auch der Bernie Sanders. Und der Joe Biden, da reden wir vielleicht noch kurz, der ist total implodiert. Und dann kommt ja noch, was wir ja gar noch nicht gehabt haben, ist ja der Mike Bloomberg, der noch nie auf dem Ticket gestanden ist. Und Insgesamt ist also die Zersplitterung ist total real und es könnte, im Moment finde ich, sieht es schon ein bisschen aus, als könnte das passieren, wo der Republikaner vor 4 Jahren passiert ist, wo der Trump gewonnen hat, die republikanische Vorwahl. Er ist dort eigentlich fast nie über einen Wähleranteil von 35% gekommen in den einzelnen Vorwahlen. Aber die anderen, seine Gegner, Ted Cruz, Marco Rubio, Jeb Bush, all die sind halt einfach sehr zersplittert gewesen. Und von dem hat er am Schluss profitiert.
Der entscheidende Punkt ist ja, ob sich denn die eine Hälfte zu der anderen haben kennen oder ob dann die Partei quasi wirklich gespalten wird, oder?
Ja, es ist schon so, je länger sich das jetzt hinzieht, und es wird sich wahrscheinlich ziemlich lange hinziehen, desto tiefer sind dann halt auch die Narben, die hier entstehen. Es ist schon jetzt, gibt es Anzeichen, dass es ein bisschen hässlichen Bürgerkrieg gibt im demokratischen Lager. Und das haben wir ja letztes Mal auch schon gehabt. Und man muss schon sagen, eben, auch dort am Schluss ist ja etwas übrig geblieben. Es sind nicht viele Bernie-Anhänger, sind am Schluss nicht Hillary wählen. Und das ist die grosse Frage, oder? Inwiefern schaden sich Demokraten mit so einem langen Vorwahlprozedere jetzt einfach auch selber?
Für jemanden könnte es vielleicht bald vorbei sein. Der Biden hat schon wieder nicht geliefert. Ist das gewesen für einen Vizepräsidenten, für einen ehemaligen?
Es ist ja schon bemerkenswert. Er ist ein Jahr lang jetzt wirklich eigentlich durch fast schon halb gekrönt in gewissen Segmenten. Also gewisse Leute haben gehört, er wird sowieso, oder? Und ich meine, jetzt, was jetzt hier passiert ist, in Iowa 4. Platz, New Hampshire 5. Platz, das untergrabt halt sein Kernargument, das heisst, ich bin der, der am wählbarsten ist, oder? Also offenbar werden ja nicht einmal die eigenen demokratischen Wähler haben. Und für ihn ist es jetzt wirklich, jetzt ist die nächste Vorwahl in Nevada und dann in South Carolina, wo die afroamerikanischen Wähler die grösste Gruppe sind. Und das ist quasi
die letzte Chance
für ihn. Genau, last chance saloon. Weil wenn er dort nicht gönnt, dann... Und vor allem nicht nur gönnt, sondern eigentlich muss er dort einen grossen Sieg einfahren, um dann im Super Tuesday irgendwie noch so ein bisschen... Ja, sich das einfach wieder einzufangen.
Hey, jetzt zum Schluss noch zu Mike Bloomberg. Macht der ehemalige Bürgermeister von New York und Milliardär, macht er jetzt eigentlich mit oder macht er nicht mit?
Bis jetzt war er noch in keiner der Vorwahlen auf dem Ticket und er wird es auch bei den nächsten beiden nicht sein. Das ist seine Strategie. Aber er macht schon sehr wohl mit. Er hat überzieht gerade das Land mit einer Werbekampagne, die es so noch nie gegeben hat.
We need a president for all of us.
All of us.
All of us.
We need a candidate who has the strength to rival and defeat Trump.
Wherever you are, whoever you matter in this process.
We're asking you. Believe with us.
It is possible.
It is possible.
It is possible. This is how we win.
Join us at mikebloomberg.com.
Er hat schon jetzt eine Viertelmilliarde Dollar ausgegeben, also nicht nur für Werbung, auch für eine unglaublich umfangreiche Wahlkampforganisation. Er hat über 2000 bezahlte Mitarbeiter überall, auch in Gegenden, wo die anderen Demokraten noch nicht angehen. Und dann am Super Tuesday steht er selber das erste Mal auf dem Wahlticket quasi.
Okay,
und all das ist... Yeah.
Die Amerikaner haben Luft auf einen weiteren Milliardär.
Das ist halt die grosse Frage. Also so wie überhaupt seine Kampagne ist ein Experiment, das es so noch nie gegeben hat. Oder dass jemand einfach mal die ersten 4 Wahlen aussitzt und sich dann mit so einem unglaublichen Geldaufwand dann einbringt. Darum finde ich auch, muss man im Moment vielen von diesen Umfragen und beziehungsweise eher Prognosen misstrauen, weil das spielt sich alles ab in einem Umfeld, wo es einfach so noch nie gegeben hat. Und das wird man dann am Super Tuesday sehen, was das Geld von Bloomberg bewegt hat.
Gut, interessant für uns, weil über alles geschätzt haben wir wahrscheinlich noch nie, oder?
Sicher nicht.
Darum bald mehr an dieser Stelle. Nächste Woche sind hier der Christoph Münger und der Martin Kilian wieder dran. Das war es, eine weitere Folge von Entscheidung 2020 im Tamedia-Podcast zu den Wahlen in Amerika. Ich habe geschwätzt mit Alan Cassidy, er ist USA-Korrespondent von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Uns findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis bald.